Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein Thema, zwei Perspektiven, das ist Wissenschaft im Gespräch hier auf DRS2. Noemi Gradwohl am Mikrofon. Das Thema heute: der Delfin. Dieser Meeressäuger hat einen ganz besonderen Status, auch in der Schweiz. Das zeigt sich daran, dass der Delfin zum Streitobjekt im eidgenössischen Parlament geworden ist. In der Sommersession entscheidet sich nun, ob es künftig über kurz oder lang verboten sein wird, in der Schweiz Delfine zu halten. Begründet wird dieses Verbot mit Todesfällen von Delfinen im einzigen Schweizer Delfinarium im Conniland, im thurgauischen Lipperswil. Und mit ethischen Argumenten: ein Tier wie der Delfin mit so großem Bewegungsdrang und so außergewöhnlicher Intelligenz könne gar nie artgerecht gehalten werden. Was ist nun gut für den Delfin? Über diese Frage diskutieren heute eine Biologin und ein Ethiker. Noch ein paar Informationen zu diesen beiden. Die Biologin, sie heißt Patricia Holm, ist Professorin für Ökologie an der Universität Basel und leitet dort auch das Programm Mensch-Gesellschaft-Umwelt. Sie ist Schweizer Delegierte in der Internationalen Walfangkommission und auch in einer Stiftung aktiv, die in der Meeresstraße von Gibraltar Delfine und andere Wale erforscht. Der Ethiker heißt Klaus-Peter Rippe und er ist Professor für praktische Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und selbstständiger Ethiker in Zürich. Außerdem ist er Mitglied verschiedener Schweizer Ethikkommissionen und hat sich besonders mit Tierethik befasst. Das Gespräch leitet Thies Wachter.
Klaus-Peter Rippe, wenn es ein Tier schafft, im Parlament zum Thema zu werden, dann, weil es heftige Emotionen weckt in der Regel. Was ist am Delfin aus Ihrer Sicht so emotional?
Gut, es sind verschiedene Aspekte. Eine Sache, die Emotionen anspricht, ist natürlich, dass eben durch die Mimik, die für den Delfin gar nichts kann, dass er eben dieses Lächeln hat. Zweitens, dass er interagiert mit Menschen, ein Spielverhalten hat. Und natürlich einfach Legenden von Menschenrettungen, die einfach schon seit 2000 Jahren dann erzählt werden. Das ist so der Hintergrund für die Emotionen. Wenn Sie die Frage für mich spezifisch gemeint haben, ist es noch eine kleine Einschränkung. Für mich ist der Delfin eben auch sehr stark mit Esoterik-Szene verbunden. Und von daher ist meine eigene emotionale Reaktion immer ein bisschen gespalten.
Mit der Esoterik-Szene?
So ebenfalls, als ich ein junger Mensch war, war natürlich Wal und Delfingesänge, der Umgang mit Delfinen war ein wesentliches Element dessen, was dort in bestimmten Gruppen gemacht wurde. Und sehr viele Partys wurden dann auch mit Delfingesängen und Walgesängen bereichert. Was dann für mich meistens Grund war zu gehen.
Patricia Holm, inwiefern berührt der Delfin Ihre Emotionen als Biologin?
Ja, als Biologin bin ich natürlich fasziniert und auch begeistert von diesen Tieren, weil sie sehr viel können an Lernverhalten, an den Tag legen, an Intelligenz, an Sozialverhalten und auch fasziniert von der Tatsache, wie unglaublich gut sie an ihren Lebensraum angepasst sind und welche biologischen Leistungen, Sinnesleistungen sie in dem Zusammenhang erbringen können. Sie sind immerhin in einem Lebensraum, haben sie sich in der Evolution entwickelt, wo sie sich, gerade wenn man an die Hochsee denkt, überhaupt keine Verstecke haben vor natürlichen Feinden. Und in so einem Lebensraum ist es natürlich umso wichtiger, dass man hier Sozialverhalten lernt, entwickelt, Intelligenz entwickelt. Und das sind alles Aspekte, die es sehr spannend machen, diese Tiere zu beobachten und zu erforschen.
Die Faktoren, die Herr Rippe erwähnt hat, Frau Holm, die Emotionen wecken beim Menschen, wenn es um den Delfin geht. Können Sie das auch unterschreiben? Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist ja auch so, wenn man Forschung macht und wenn man Unterricht, Ausbildung macht an der Universität, die Menschen, die Studierenden sind extrem stark von Delfinen angesprochen. Oder auch wenn ich mit Kollegen diskutiere, die über Delfine forschen, die sagen mir natürlich schon, ja, also das hat einfach eine hohe Sexiness, diese Tiere. Das heißt, unter Umständen kann man darüber auch viel leichter und viel schneller publizieren, als wenn das über eine Assel ist, die irgendwo im Keller rumläuft. Und was Herr Rippe gesagt hat, natürlich auch das mit der Mimik, das sind solche Fehlschlüsse, solche Trugschlüsse, die wir als Menschen machen, weil wir von uns eben auf diese Tiere schließen und mit den leicht hochgezogenen Mundwinkeln wird scheinbar ein Lächeln, eine Freundlichkeit signalisiert, die biologisch so gar nicht zutrifft. Und das verführt den Mensch dazu, eine gewisse Sympathie zu entwickeln, aufgrund eines Trugschlusses letzten Endes.
Also der Delfin, der lächelt gar nicht?
Nein, der lächelt nicht. Er kann seine Gesichtsmuskulatur gar nicht bewegen. Und das hat zum Beispiel biologisch zur Folge, dass die Tiere nicht saugen können als Jungtiere an den Zitzen der Mutter, weil sie keine Lippenmuskulatur steuern können. Die kriegen die Milch beispielsweise eingespritzt von der Mutter.
Die Emotionen waren auch Thema im Parlament, auch explizit. Ich werde Ihnen nun ein, zwei Aussagen aus dem Parlament vorlesen, auf die Sie reagieren können. Einer hat zum Beispiel Folgendes gesagt: Wer die Haltung von Delfinen verbietet, lässt sich von Emotionen leiten. Delfine sind eben sympathischer als Krokodile.
Herr Rippe. Gut, da sind wir wieder an demselben Punkt wie eben. Natürlich hat der Delfin einen solchen Sympathiebonus, das ist richtig. Und das Krokodil ist auch ein gutes Beispiel für ein Wesen, das es nicht hat. Es gibt allerdings doch einen wichtigen Punkt. Ich meine, wir haben eben, einerseits haben wir so eine sehr schnelle Neigung, den Delfin zu mögen. Und das heißt, wir vermenschlichen sehr schnell. Und andererseits können wir aber auch, wenn wir dann dieses Vermenschlichen eben uns auch abgewöhnen, indem wir bestimmte Sachen lernen, die eben zu schnell sind und einfach merken, Flipper ist einfach nicht dieses Wesen, wie damals in den Filmen, dass trotzdem er Eigenschaften hat, die eben dann, auch wenn sie weiterhin fremd sind, doch eben sehr stark wie Menschen, also menschliche Eigenschaften wie Intelligenz, Strategie, auch dann die Sorge für Kranke, das sind die Dinge. Und das ist dann diese zweite Faszination, das sind also die zwei Ebenen. Und dieses Zitat hat nur die erste Ebene, das ist nämlich so dieses vortheoretische erste Urteil, was wir fällen, wenn wir zum ersten Mal einen Delfin sehen. Aber die Leute, die eben in den 60er Jahren Flipper gesehen haben, können heute aus ganz anderen Gründen für Delfine Faszination empfinden und ihnen auch einen hohen moralischen Status zusprechen.
Frau Holm, wie stark hat der Flipper das Image des Delfins geprägt?
Ich denke, wie Herr Rippe ebenfalls, das hat das sehr stark geprägt. Es hat zwei Ebenen. Und da bin ich völlig einig mit Herr Rippe. Es hat auf der einen Seite eine emotionale Ebene und es hat aber dann auch eine Ebene der Fähigkeiten, die diese Tiere haben. Das hat man in diesem Film Flipper durchaus auch mitbekommen und gesehen. Also Lernfähigkeit, Interaktion mit dem Menschen. Und das ist natürlich auch für viele ein wesentliches Argument zu sagen, deswegen brauchen wir Delfine in Zoos, in Delfinarien, um dem Menschen auch zu zeigen, was diese Tiere können und wozu sie fähig sind. Und ein Lager steht dann eben auch auf dem Standpunkt zu sagen, nur wenn wir zeigen können, was diese Tiere können, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, haben wir eine Grundlage dafür, auch in der Gesellschaft von der Seite der Akzeptanz her, diese Tiere zu schützen, auch in der Natur zu schützen, sie artgerecht zu behandeln und so weiter und so fort. Also es sind wirklich zwei verschiedene Ebenen, die man eigentlich gut trennen muss in der Argumentation.
Haben die Delfinarien also Anschauung gegeben dazu, dass wir heute den Delfin so sehen, dass wir dazu kommen, zu sagen, es sei nicht artgerecht, ihn in Delfinarien zu halten? Also ist das ein Bumerang-Effekt, eine Art?
In einer gewissen Weise. Ich denke aber, das ist eine natürliche Entwicklung in der Wissenschaft. In einer gewissen Weise ist es so, je mehr wir lernen, desto größer wird auch unsere Verpflichtung und unsere Verantwortung dafür, die Tiere entsprechend artgerecht zu halten oder zu behandeln. Und natürlich ist es so, wodurch können wir lernen? Wir können lernen durch Untersuchungen, Experimente möchte ich in dem Fall nicht so gerne sagen. Und jetzt ist die Frage, wo können wir solche Untersuchungen machen? Im Freiland, das ist nicht ganz einfach, wenn Tiere im Wasser leben, in Gefangenschaft. Es ist einfacher, allerdings stellt sich die Frage, inwieweit die Tiere in Gefangenschaft ihr natürliches Verhalten zeigen.
Eine zweite Aussage aus dem Parlament: Wer Delfine kennt, weiß, dass es keine artgerechte Haltung in Binnenländern gibt. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, die Sie vorher erwähnt haben, Frau Holm. Je mehr man weiß über Tiere, umso schwieriger wird es, sie artgerecht zu halten. Trifft es ausgesprochen bei Delfinen zu, Herr Rippe?
Also ob es wirklich generell und allgemein gilt, würde ich immer vorsichtig sein. Aber bei Delfinen muss man sagen, es sind schon gute Argumente, dass je mehr wir gelernt haben, desto schwieriger wird es, ein Delfinarium wirklich artgerecht auszugestalten. Es müsste einfach eine Größe haben, zum Beispiel eine Tiefe 5 Meter, sind einfach nicht unbedingt das, was in Küstengewässern vorhanden ist. Da hat man viel mehr. Wenn soziale Interaktion für Delfine sehr wichtig ist, dann kann man nicht einfach fremde Tiere zusammensetzen. Man muss eine gewisse Gruppengröße haben. Wenn wir andere Eigenschaften haben, dass sie eben auch eigene Entscheidungen treffen, dann muss man ihnen eben auch wirklich variierte Formen der Interaktion anbieten. Das sind alles Dinge, die eben letztlich dann dazu führen, dass in der Tat, würde ich wirklich sagen, Delfinarien waren am Anfang von ihrem Selbstverständnis her ja nicht reine Vergnügungsparks, sondern sie haben eben auch immer gesagt, wir haben ein pädagogisches Ziel und wir haben das Ziel auch, dass Wissenschaft möglich wird. Und man muss sagen, dass eben aufgrund, würde ich wirklich genau zustimmen, aufgrund dessen der Versuche, die mit Delfinen in Delfinarien gemacht wurden, eigentlich letztlich das Delfinarium sich quasi damit die Begründungsebene entzogen hat. Denn es ist die Frage, ob man solche Wesen mit diesen Eigenschaften in 1000 Kubikwasser halten kann.
Ein wichtiges Argument, das ja immer wieder aufgebracht wird beim Delfin, er ist ein extrem intelligentes Wesen. Wie steht's mit dieser Intelligenz, Frau Holm?
Die Intelligenz ist natürlich immer sehr umstritten, was man genau darunter versteht und wie man das auch austesten kann. Es gibt aber mittlerweile eine sehr umfangreiche Forschung zur Intelligenz von Delfinen, die zeigt, dass sie tatsächlich extrem viel an intelligentem Verhalten an den Tag legen. Also sie können beispielsweise bestimmte Sprachen lernen, sie können untereinander kommunizieren, sie haben die Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen. Also beispielsweise hat man Versuche gemacht, wo man Delfine markiert hat an Stellen, die sie nicht ohne weiteres sehen konnten, erst wenn sie sich in den Spiegel angeschaut haben. Und tatsächlich sind die Delfine zum Spiegel geschwommen und haben sich diese Markung angeschaut und haben dabei auch Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die sie sonst nie gemacht haben und nie gemacht hätten. Beispielsweise hat man Delfine auf der Zunge markiert und dann schwimmt der Delfin zum Spiegel und schaut sich seine Zunge an. Das ist ein Verhalten, was er vorher noch nie gemacht hat und auch hinterher nie mehr machen wird. Und das sind schon, sagen wir mal, saubere, seriöse Untersuchungen, wo man jetzt nicht sagen kann, irgendwie vermenschlicht und esoterisch oder so, sondern das sind tatsächlich nach den Regeln der Wissenschaft durchgeführte Versuche, die zeigen, dass hier viele Komponenten intelligenten Verhaltens auftreten.
Herr Rippe, sind sehr intelligente Tiere wie der Delfin vom ethischen Standpunkt her höherwertig als weniger intelligente Tiere?
Gut, ich meine, es hat natürlich nicht zuletzt mit der Frage zu tun, warum wir Menschen uns für etwas Besonderes halten und warum die besondere Schutzwürdigkeit des Menschen ableiten. Entweder, weil wir Gottes Ebenbild sind, aber da müsste man bestimmte Glaubensannahmen haben, dass wir eine unsterbliche Seele haben und andere nur eine sterbliche oder gar keine. Das sind auch wieder Glaubensannahmen. Und was dann am Ende immer wieder als Argument für die menschliche Sonderstellung kommt, ist, dass wir bestimmte Eigenschaften haben, nämlich Selbstbewusstsein, dass wir auf die Zukunft bezogen sind, dass wir altruistisch sind, Moralität haben, dass wir Sprache haben. Und wenn wir schon diese Liste nehmen, ist natürlich so, dass all diese Punkte ist genau das, was eben nicht mehr reine Anekdote ist, nicht mehr Legende ist, sondern man hat es eben wirklich auch versucht mit den Delfinen. Und die Delfine haben eigentlich genau diese Tests bestanden, die uns selbst immer für so wichtig erschienen. Und es gibt eine Diskussion in der Ethik, ob nicht Delfine dann, wenn es um den Status als Person geht, sogar der Top-Anwärter sind, noch vor dem Menschenaffen. Das ist genau die Frage, wer ist am ehesten dann eine Person? Und die Argumente ist einfach so, wenn man wirklich den Personenstatus, Person heißt, man ist ein Wesen, das Rechte hat, das auch zu akzeptieren ist, wie ein Recht auf Freiheit, nicht gequält zu werden, sind die Kriterien, die wir dafür haben, eigentlich genau jene Kriterien, die wir eben von Frau Holm aufgezählt bekommen haben. Und da muss man sagen, der Delfin hat den Test bestanden. Und da müssen wir einfach auch gewisse Konsequenzen ziehen in unserem Verhalten und unserem Handeln.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch, die Sendung auf DRS2 und DRS4 News über ein Thema aus zwei Perspektiven. Heute sprechen wir über den Delfin, momentan im Bundesparlament Gegenstand von Diskussionen. Über den Delfin spreche ich hier mit dem Ethiker Klaus-Peter Rippe und der Biologin Patricia Holm. Patricia Holm, der Delfin als nichtmenschliche Person, was hat das für Konsequenzen bei der Haltung von solchen Tieren?
An sich bin ich der Meinung, dass man Delfine mit diesen sehr differenzierten Ansprüchen und Fähigkeiten nicht wirklich in den Delfinarien halten kann, wie wir sie hier heute kennen. Es gibt Bestrebungen dazu, diesen Tieren auch mehr ihren eigenen Willen zuzugestehen, wenn man beispielsweise mit ihnen Forschung macht, nämlich Einrichtungen, die sich Collaborative Research nennen, also Forschung in Zusammenarbeit. Das heißt, Delfine kommen nur dann und lassen sich erforschen, wenn sie es freiwillig wollen. Und das finde ich interessante Ansätze. Also beispielsweise hat man Buchten, Lagunen abgesperrt, aber in einer Art und Weise abgesperrt, dass die Tiere eben diese Abschrankung überspringen können oder unterschwimmen können. Das heißt, die Delfine kommen dann zum Forschen, wenn sie das selber wollen, machen Experimente mit. Sie sind neugierig, sie sind, sagen wir mal, spielerisch veranlagt. Und das kann man dann natürlich nutzen und untersuchen, aber die Delfine haben dann die Freiheit, auch wieder zu gehen oder gar nicht zu kommen. Und das, denke ich, könnten Ansätze sein, in die man da mal genauer hinschauen sollte und das nutzen sollte.
Deswegen, also diese Idee ist in der Tat, muss man sagen, da kann man auch dann letztlich nicht mehr viel moralische Argumente dagegen bringen. Denn es ist so, die Tiere kommen dann eben auch in der Tat und sind manchmal sogar längere Zeit in den Lagunen als in den Küstengewässern. Und dann wäre es wirklich dann eben eine freie Entscheidung, eben da zu sein, sich sehen zu lassen und zu interagieren. Das Entscheidende ist eben nur, es geht hier wirklich darum, ob sie es frei machen. Wir können einerseits über Delfinarien diskutieren, wie müssen Delfinarien sein, damit die Tiere möglichst lange leben, dass die Sterblichkeitsrate runtergeht bei den Neugeborenen, dass bestimmte Krankheiten nicht mehr auffallen. Und da muss man sagen, da hätten die jetzigen Delfinarien schon einige Argumente für sich, nämlich die Tiere werden doch jetzt 35, auch die Sterblichkeitsrate bei den Neugeborenen sinkt. Das sind alles Sachen, die dafür sprechen, dass da Sachen sind. Aber wenn wir dann den Schritt machen würden, uns vorstellen würden, dass wir Menschen in Gefangenschaft halten und irgendeine außerirdische Intelligenz es schaffen würde, dass die Menschen eben länger leben in Gefangenschaft, dass die Säuglingssterblichkeit noch kleiner sei als bei uns und man auch gewisse Spiele mit den Menschen machen würde, würden wir dann in diesem Fall eben sagen, aber das sind doch Menschen, die müssen doch frei sein. Und das ist eben dieses Personensein, was eben bei den Delfinen den Unterschied macht. Das ist ein Aspekt, der in diesen beiden Zitaten eben nicht drin ist. Es geht nicht nur darum, wie groß muss das Delfinarium sein? Muss es so groß sein wie die Bahnstrecke Zürich-Bern oder Basel oder so? Sondern die Frage ist, auch wenn wir das hätten, dürfen wir es tun?
Im Bundeshaus gibt es Parlamentarier, die es unverhältnismäßig finden, über Delfinarien zu streiten. Hier eine Aussage. Wenn wir an den Anfang der Wirkungskette gehen wollen und die Summe der Risiken für Delfine weltweit anschauen, dann ist die Hochseefischerei das weitaus größere Thema und Problem.
Frau Hahn. Ja, das kann man natürlich so argumentieren. Und in der Tat, im 2011 sind 1524 Wale und Delfine, von denen wir wissen, da ist die Dunkelziffer nicht drin, getötet worden. Aber das ist für mich Äpfel mit Birnen verglichen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind auf der internationalen Ebene natürlich sehr bemüht und Sie können sich vorstellen, es gibt heftige Streitgespräche und ausgedehnte wissenschaftliche Auseinandersetzungen, um diese Zahlen zu drücken. Aber das enthebt uns nicht der Pflicht, einen sehr bewussten Umgang zu finden, wenn wir Delfine willentlich bei uns in unseren Ländern halten wollen in Delfinarien. Das sind zwei verschiedene Sachen meines Erachtens.
Von der Ethik her muss man einfach sagen, dass eine schlimmere Tat rechtfertigt nicht eine weniger schlimme Tat. Das heißt, dadurch, dass es viele Morde gibt, ist nicht Diebstahl gerechtfertigt. Und dass wir jetzt Masern im Vergleich jetzt zu Krankheiten in der dritten Welt, letztlich ist doch Masern nicht das ganz so schlimm, heißt nicht, dass wir keine Maserimpfprogramme machen dürfen. Das heißt, wir müssen natürlich dort handeln, wo wir handeln können. Und gerade mit diesen wenigen Delfinen, die wir in Delfinarien haben weltweit, ist natürlich die Handlungsmöglichkeiten viel größer. Und die Umsetzung schneller, als sie natürlich, wenn wir wirklich die internationalen Fragen anschauen, die Fangquoten und so weiter, das sind Riesendiskussionen. Und da muss man einfach sagen, das eine zu tun heißt nicht, das andere zu lassen. Und es ist eben niemals ein Freibrief, irgendwie so eine kleine Sache eben, die nur 3 Delfine betrifft oder 5 oder 7 einfach fallen zu lassen.
Frau Holm, Sie sind ja Schweizer Delegierte im wissenschaftlichen Beirat der Internationalen Walfangkommission. Sie kennen den Umgang mit dem Delfin in anderen Teilen dieser Welt gut. Was macht es aus, dass man in anderen Ländern Delfine jagt und isst?
Das ist für diese Länder der kulturelle Kontext. Ich meine, die Internationale Walfangkommission hat sich darauf geeinigt, dass beispielsweise der Walfang durch Einheimische erlaubt ist, alles geregelt, alles abgestimmt und dass diese Kulturen nur ihre Traditionen aufrechterhalten können, wenn ihnen zugestanden wird. Ein Grönlandwal in dem einen Fall, 2 Buckelwale in dem anderen Fall pro Jahr zu töten.
Aber da sind wir eben bei Kulturen und Traditionen. Mhm. Die haben wir natürlich auch. Genau. Wenn wir hier bei unseren eigenen Fleischessenstabus denken, haben wir auch solche Dinge. Also in meinem Teil Deutschlands, wo ich geboren wurde, wurde kein Pferdefleisch gegessen. 100 Kilometer weiter war das dann eine Delikatesse. Und natürlich wird mit dem rein traditionell diskutiert, wird immer gesagt, wenn ich diese Tradition, dann muss ich doch auch die andere Tradition tolerieren. Aber es geht eben nicht nur um Tradition. Und diese Argumente mit dem, wie gehen wir um mit hochintelligenten Wesen, die Selbstbewusstsein haben, die einen Zukunftsbezug haben, die wissen, was sie nicht wissen, ist eine Sache, die dann auch in Japan diskutiert wird. Allerdings natürlich von einer kleinen Gruppe letztlich hier, aber auch in Deutschland, in der Schweiz wären es kleinere Gruppen.
Also diese Werte werden dann universell?
Sagen wir mal so, es sind Argumente, die wie andere wissenschaftliche Argumente für jeden zugänglich sind und die jeder sich überlegen muss. Das heißt, auch in solchen Ländern, es sind ja nicht alle Länder der Welt, einige Länder der Welt, wo man eben Delfine isst. Auch hier müssen sie sich mit der Frage auseinandersetzen, was tun wir, wenn wir jetzt wirklich wissenschaftlich belegt haben, was Delfine für Wesen sind? Diese Frage müssen sie sich auch stellen. Und deswegen ist dann die ethische Diskussion eben auch eine internationale Diskussion. Und nicht einfach eine Schweizer oder sonstige Diskussion, sondern es ist eine internationale Fachdiskussion. Und die Argumente, die man vorbringt, sind solche, die eben auch Japaner und Japanerinnen sehr wohl natürlich nachvollziehen können. Da gibt es genau dieselben Diskussionsherde.
Wenn wir jetzt über den Delfin und wenn wir über ein Haltungsverbot des Delfins in der Schweiz sprechen, müsste man dann nicht zwangsläufig über ein Haltungsverbot von Elefanten, Gorillas, Schimpansen, Eisbären und Tiger sprechen, Frau Holm?
Also sagen wir mal, aus meiner Warte ist sehr stark zu hinterfragen, was ist eine artgerechte Haltung. Und eine artgerechte Haltung hat natürlich viel mit den Punkten zu tun, die wir diskutiert haben. Intelligenz, Sozialverhalten, Lernverhalten, Wanderverhalten und so. Und ich stehe zum Beispiel auf dem Standpunkt, diese artgerechte Haltung, also wir müssen die Biologie und die Ökologie der Arten gut genug kennen, damit wir das überhaupt beurteilen können. Sagen wir mal Tiere, die ein Wanderverhalten haben, die in ihrem Lebenszyklus darauf angewiesen sind, große Wanderungen zurückzulegen, haben logischerweise andere Bedürfnisse als solche, die nur ein ganz kleines Terrain brauchen und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt eben, hatten wir gesehen, bei den Delfinen. Und in Abhängigkeit davon versucht man ja heute auch, Zoos beispielsweise zu gestalten. Das ist noch lange nicht so, dass wir dort da angelangt sind, wo wir hin sollten. Aber meines Erachtens wird diese Diskussion doch auch zunehmend geführt und es wird versucht zu berücksichtigen. Und in einigen Zoos ist dementsprechend auch die Haltung von bestimmten empfindlichen Arten eingestellt worden, Eisbären beispielsweise.
Herr Reppe, Schweizer Zoos haben sich jetzt in dieser Debatte eingeschaltet. Sie befürchten, dass Tierschützer jetzt dann als nächstes eben solche Tiere wie Elefanten oder Menschenaffen oder Tiger ins Visier nehmen. Ist diese Angst berechtigt vor den Tierschützern und vielleicht vor den Tierethikern?
Ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist. Letztlich ist es so, dass es auch hier, auch die Zoodirektoren sind ethisch verantwortungsvolle Leute. Und sie wissen, haben 2 Ebenen zu beachten. Einerseits die Ebene, schaffe ich es, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, eine artgerechte Haltung zu machen, sodass die Tiere, die mir anvertraut sind, nicht leiden. Das ist genau diese Frage, was sind die Möglichkeiten, die da sind? Und zweitens müssen sich dann eben, und das betrifft dann jetzt die Menschenaffen aus dieser Liste, die Frage stellen, was tun wir mit Wesen, die jetzt nicht so einfach in unser altes Mensch-Tier-Schema passen, sondern die so eine Grauzone sind und man eben sagt, die Eigenschaften, die uns eben immer so in den Vordergrund stellten für uns selbst, haben die auch. Deswegen ist es nicht so, dass die Angst haben müssen, sondern auch letztlich, sie müssen sich verantwortungsvoll überlegen, was sie tun sollen. Und deswegen ist die Diskussion für sie auch eine Folgelast. Wenn man von Angst spricht, klingt es ja so, als ob ihnen was genommen wird, auf was sie einen Anspruch haben. Sondern sie müssen sich selber stellen, was können wir? Und was können wir verantwortungsvoll tun? Und es gab Zoos, die auf Eisbehaltung verzichtet haben, wie hier der Zürcher Zoo vor relativ langer Zeit. Hat nicht unbedingt Einbruch gebracht an den Zuschauerzahlen. Und insofern muss man auch überlegen, wie kann ich verantwortungsvoll einem Zoobesucher Abwechslung geben, wissenschaftliche Informationen und so weiter. Das heißt, das würde auch, wenn wir die Frage klar mit Ja beantworten, den Zoo nicht aufheben.
Wir kommen schon bereits zum Ende unseres Gesprächs. Ich möchte nochmals auf den Delfin zu sprechen kommen und auf meine Ausgangsfrage ganz schlicht. Was ist gut für den Delfin? Herr Reppe, aus Sicht des Ethikers, was ist gut für den Delfin?
Was gut für den Delfin ist, ist eben, dass der Delfin ein Leben hat mit einem gewissen Wohlergehen, dass er nicht leidet, keinen Stress hat, es ihm gut geht. Und die zweite Sache, was schulden wir dem Delfin? Dass der Delfin auch die Freiheit hat, zu entscheiden, was gut für ihn ist.
Patricia Holm, was ist aus der Sicht der Biologin gut für den Delfin?
Ich bin mit Herrn Reppe sehr einverstanden, aber ich möchte da noch was anfügen. Was gut für den Delfin ist, in vielen Fällen ist es auch etwas, was gut für den Menschen ist. Beispielsweise ist es nicht nur die Freiheit, ihm, sagen wir mal, selbst zu entscheiden und im Meer zu schwimmen, sondern auch im sauberen Meer zu schwimmen, im Meer ohne Schadstoffe, im Meer ohne Unterwasserlärm. Das können wir auch gar nicht ermessen, wie sehr das beispielsweise die Tiere schädigt. Wir kriegen es dann indirekt wieder serviert, aber das ist doch eine Komponente, über die wir uns noch zu wenig Gedanken machen, wiederum, weil uns das Fachwissen dazu noch weitgehend fehlt.
Und damit sind wir zurück bei Diskussionen, die wir auch bei Menschen hatten. Reicht es, Freiheit zu geben oder muss man auch die Bedingungen der Freiheit erfüllen? Wir sind wirklich da eben nicht beim Vermenschlichen, sondern dass wir einfach akzeptieren müssen, sie sind in vielen Dingen wie Menschen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.